Liebe Freunde, hier sind wir wieder. Der ungeschlagene, kulturell höchst interessante Podcast für Kleingeister. Wir haben mir gegenüber mal wieder Patrick, der großartige, unglaublich gut aussehende, fast schon modeleske Patrick.
Ja, und mir gegenüber ist der, hast du abgenommen, Marco?
Ich habe mich auch geschminkt. So ein bisschen 80er-Jahre mäßig.
Ja. Also der noch besser angezogene und eloquente, intellektuelle, philosophisch begabte und durchaus auch kulturell überzeugende Marco.
Ein bisschen sehe ich doch heute aus wie Karl Lagerfeld, oder?
Der Kragen ist nicht so hoch.
Ja, doch.
Aber jetzt du
schon.
Hast es,
aber ja, du schön. Hast es auch noch. Jetzt schon, oder?
Sag es. Aber du hast es ja noch nicht nötig. Dein Hals ist ja noch nicht so faltig. Wie der von Karl Lagerfeld gewesen ist.
Hat
er
nicht
ist.
So einen Fächer immer gehabt, der liebe Karl Lagerfeld?
Ja,
ich rede nicht von Lauterbach. Lauterbach rede ich nicht.
Nein,
von Lagerfeld.
Von Karl Lauterbach sprechen wir ja gar nicht mehr. Beziehungsweise, das wollten wir ja noch investigativ ja noch weiter erheben, aber ich habe was anderes investigativ erhoben.
Lass mich raten, du weißt, was die Lichthupe ist.
Die Lichthupe, genau. Nein, was du als Lichthafe beschrieben hast. Wobei, es kann tatsächlich sein, dass es noch etwas anderes ist. Und zwar, was ich meinte, ist das Theremin und auch Ätherwelleninstrument genannt, das 1920 nämlich erfunden wurde. Und ja, insgesamt ein damals verbreitetes Musikinstrument gewesen ist, was berührungslos gespielt wird und dabei aber direkt Töne erzeugt. Und zwar geht der Name auf den Russen Lev Themen zurück. Thermen, der sich dann in den USA Leon Theremin nannte. Genau, und da läuft es nämlich so, man steuert die Position der Hände gegenüber zwei Elektroden, also die wie so Antennen funktionieren, also nicht die Lichthafe, das scheint tatsächlich dann was anderes zu sein. Ja, so viel nochmal zum Thema elektronische Musik. Wobei es ein bisschen schade ist. Ich hätte eigentlich gerne mit dir auch dann nochmal sozusagen mal so einen Ausblick gemacht, was ist denn tatsächlich, also hat Kraftwerk denn tatsächlich so stark Einfluss genommen und was haben eigentlich andere Bands draus gemacht und haben andere Bands vielleicht später sogar was Besseres noch draus gemacht? Aber vielleicht machen wir irgendwann später noch mal eine Sendung, wo wir uns tatsächlich mal mit elektronischer Musik an sich beschäftigen. Aber ich sehe gerade, du hast was sehr Interessantes. Lass mich mal schauen. Es ist nicht der Playboy, aber es geht so in diese Richtung. Sehe ich das richtig, dass da in der Mitte meine Cousine vierten Grades steht?
Wenn das deine Cousine vierten Grades ist, ich dachte immer, es wäre deine Freundin gewesen. Hast du mir damals gesagt, es wäre deine Freundin?
Nein. Aber ich kenne jemanden, der sie zumindest geküsst hat, Marco.
Du willst mich küssen, doch das geht mir zu schnell, du solltest wissen. Ich bin intellektuell und übrigens der Freund von Claudia Schiffer. Ja, wie letzte Woche schon gesagt, also vielleicht auch, um mir das mit der Lichthafe auch näher zu verstehen, muss man, glaube ich, die letzte Podcast-Folge sich nochmal anhören. Dann kann man das auch einordnen. Ja, ich war ja bei dieser Elektroausstellung und gleichzeitig gab es dann auch die Ausstellung Captivate mit Ausrufezeichen. Und
wie heißt die Ausstellung?
Captivate.
Captivate? Was bedeutet das?
Captivate. Ja, du bist doch hier der Experte.
Ich kann es nicht lesen, Marco. Du hältst es so weit weg oder so nah an der Kamera.
Jetzt aber.
Captivate. Ah, okay.
Habe ich doch gesagt.
Keine Ahnung. Ja, okay, Captivate. Eingefangen? Vielleicht auch eingefangen?
Das würde vielleicht die Kamera fängt ein, ne? Das wäre ja sinnvoll.
Captivate.
Guckst du jetzt, sonst gucke ich nach.
Ja, nee, ich guck. Englisch.
On Vogue.
Schleppend. Captivate.
Ja, vielleicht so gefangen genommen.
Fesseln, faszinierend.
Ja, Bondage.
Also die direkte Übersetzung ist schleppend, aber dann andere Ausdrücke hier für fesseln und faszinieren. Also faszinierend vielleicht, würde man es übersetzen. Auch mal wieder.
Diese Ausstellung.
Warum hast du mir die eigentlich vorenthalten, Marco? Also das ist doch viel spannender als so eine blöde kulturgeschichtliche Ausstellung zur elektronischen Musik. Da geht es doch um viel nackte Haut, vermute ich mal, oder?
Also auf jeden Fall. Hier kann man hier sehen in dem Katalog, dass zum Beispiel hier auch die Geschichte von Claudia Schiffer Hier ist sie nämlich zum Beispiel für das LUS-Magazin von 1988 abgelichtet worden von Gil. Und da gibt es hier von Karl Lagerfeld.
Ist das nicht dieser Ofraim-Sohn?
Ah, du fragst mich Jill, immer Sachen.
Jill Ofraim?
Nee, Jill Benson.
Okay.
Okay. Ich habe doch keine Ahnung. Das ist doch hier alles. Auf jeden Fall ist hier auch schon Anfang der 90er für Karl Lagerfeld, für Chanel. Und dann gibt es hier Bilder, wo sie so posiert, so ein Lolita-Look mit Hündchen. Und
sag doch mal, ich kann das gar nicht sehen.
Ja, aber warum sollst du es sehen?
Nein, wir müssen es ja mal beschreiben. Ja, geh mal dann, ein bisschen zurück. Also ja. Ich sehe, ein Kopf hat sie auch. Oh ja, da war die wirklich noch jung. Klar, 88, da war die 17 oder sowas, ne? Also in so einer Art, ja, wie soll man sagen, ja, es ist Unterwäsche so, oder ein Schlafanzug, ein weißer Schlafanzug vielleicht, so mit so einem kurzen Höschen, würde ich sagen. Und dann hat sie ja Lolita-mäßig, würde ich sagen, ne?
Habe ich doch gerade gesagt,
ja.
Patrick.
Hast du gesagt? Entschuldige.
Du wiederholst ja nur, was ich auch
hier,
schon sage.
Nein, hier kommen die Sachen immer so spät an, weil wir ja nicht in einem Studio sitzen, sondern etwas weiter entfernt. Deswegen
ja, hier gibt es noch so Vogue-Cover, willst du die auch sehen?
Ja, tag mal.
Come on, let's Vogue. Move to the music.
Ja, gut.
Also du willst natürlich nackte Sachen sehen, ne?
Nein, gar nicht. Ich bin ja, das ist ja kein Scheiß, ich bin ja tatsächlich mit Claudia Schiffer verwandt.
Das Kleid hier war auch ausgestellt übrigens. Das blaue Kleid, das gab es dort auch zu sehen hier von 1994.
Oh. Ja.
Das hier war ausgestellt, das ist von Michel Arnault.
Ja, Michel Arnault. Ich trage ja auch gerne Sachen von Michel Arnault.
Ja. Und dann gibt es hier so berühmte Bilder. Das eine hier vom, das habe ich dir eben auch gezeigt, das ist auf dem Cover auch drauf. Siehst du das?
Ja, das sind...
Das ist ein ganz ikonisches Bild. Da sind die ganzen Supermodels drauf. Da ist Nadja Auermann, die mit den langen Beinen und mit den blonden Haaren. Dann Christy Turlington, dann Claudia Schiffer, dann Cindy Crawford, die ich damals eigentlich ganz süß fand, weil sie eben nicht immer dieses blonde Schema bediente. Und Stephanie Seymour. Und das ist für Versace von 1994 veröffentlicht worden. Und das muss ein ganz ikonisches Bild sein. Also ich kannte es vor der Ausstellung nicht, aber da sind jedenfalls die ganzen Supermodels drauf.
Ja, aber welche ist es jetzt? Ich kann das nicht so richtig sehen.
Claudia Schiffer ganz ist in der Mitte.
Doch, die in der Mitte, ja.
Das hier ist nicht Claudia Schiffer, das ist Nadja Auermann.
Ja, nee, gut, dann habe ich es ja direkt richtig gesehen. Gut.
Ja, und hier haben wir Cindy Crawford, ne?
Ja. Ja, und also war das einfach eine Bildausstellung mit schönen Fotos oder was muss ich mir da als Ausstellung vorstellen?
Ja, es war
die Modelfotos sind da gezeigt worden.
Ich glaube, dass Claudia Schiffer einfach, also wenn sie sagt, sie hat das kuratiert, hat sie wahrscheinlich eben auch die mit den Fotografen, Helmut Newton und so weiter, wahrscheinlich auch nochmal Kontakt aufgenommen oder hat die Rechte erworben, hat die auf angesprochen, ob die Fotos veröffentlicht kann. Es war also nicht nur Fotos von Claudia Schiffer, sondern auch von ihren Modelskarrieren. Und eigentlich so die ganze Zeit, in der Claudia Schiffer quasi aktiv war, wurde auch parallel dazu wurden noch andere Models dann ausgestellt, also Fotos von denen. Und da waren ein paar, die Mode in den Vordergrund stellten, aber ein paar auch, die sehr, wie soll ich sagen?
Das Körperliche betonten.
Ja, die auch sehr erotisch aussahen. Manchmal auch so, gab es verschiedene Stile, also wo dann Frauen auch eher ramponiert aussahen und so weiter. Oder auch Bondage-mäßig, ne? Wo man dann dachte, ja gut, sieht erotisch aus.
Aber männliche Model hat sie nicht vorgestellt.
Oder ich glaube nicht. Ich habe jedenfalls das nicht in Erinnerung. Vielleicht habe ich auch da einfach so eine selektive Wahrnehmung, sodass ich dann nur die weiblichen Models in Betracht gezogen habe. Ich habe übrigens dann auch, wollte diese Fotos teilweise, die ich für erotisch empfunden habe, wollte sie auch bei Instagram posten, aber Instagram zeigt keine nackten Brüste, jedenfalls nicht, wenn man die Brustwarzen sieht. Wobei ich ja auch jetzt gehört habe, da muss es einen Unterschied geben zwischen Männern und Frauen. Also bei Männern werden durchaus Brüste gezeigt, wahrscheinlich wenn da Behaarung drauf ist, bei Frauen dann nicht, das wird dann sofort zensiert. Ne? Also das heißt, die Fotos, die ich gemacht habe von der Ausstellung, die konnte man nicht zeigen.
Durftest du denn aber Fotos machen?
Ja, das ist ja schon seit Jahren so. Ne? Früher, meine ich, wenn wir zusammen in Kunstausstellungen waren, durfte man keine Fotos machen. Mittlerweile darf man fast überall Fotos machen. Und also wo ich keine Fotos machen durfte in den letzten 10 Jahren, sage ich mal, im Vatikan. Da gibt es ja die Decke von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle. Und davon darf man keine Fotos machen. Aber es liegt auch daran, weil die Japaner die Bildrechte haben. Die Japaner haben gesagt, wir restaurieren diese Decke in der Sixtinischen Kapelle. Und das ist damit verbunden, dass dort keine Fotos gemacht werden dürfen. Also das geht gut, nicht.
Also und da aber, Claudia Schiffer noch nicht restauriert werden muss.
Da kein Japaner die Bildrechte auf Claudia Schiffer hat, ja. Da darf sie ihre Brüste zeigen.
Ja, und du darfst sie auch fotografieren, ihre Brüste.
Ja, jedenfalls in diesem Kontext. Ne? Und ich meine, es gibt ja auch Models wie zum Beispiel Heidi Klum, die ja auch, ich esse jetzt übrigens mal einen Apfel, ne? Also wir haben ja letzte Woche Werbung
für Wasser gemacht. Von welcher Marke,
Marco? Ja, von welcher Marke? Rayburn, das ist eine der wenigen Apfelsorten, die, ja? Die ich essen kann, ohne dass ich davon
allergisch bin. Rayburn, ist das Neuseeland? Informierst du dich nicht darüber, was du zu dir nimmst?
Für mich ist erstmal wichtig, dass ich überhaupt einen Apfel essen kann.
Weil du noch Zähne hast, oder wie meinst du das jetzt?
Weil normalerweise reagiere ich allergisch auf bestimmte Früchte und
stimmt.
Äpfel sowieso. Okay. Und dann habe ich jahrelang gar keine Äpfel mehr gegessen, obwohl ich sie eigentlich gern gegessen habe.
Ja.
Da habe ich mir immer gedacht, scheiß drauf, ich probiere es nochmal. Und dann habe ich mit Brayburn angefangen und die sind gut.
Hast du keine allergischen Reaktionen? Bis auf diese komischen Punkte bei dir da auf der Stirn, die jetzt gerade auftauchen.
Minimal.
Ja.
Also quasi ist ein Selbstexperiment.
Ja, vielleicht immunisiert dich das ja auch dann ein Stück weit. Wer weiß. Ja, gut. Machen so Ausstellungen Sinn? Also ist es, oder anders gesagt, ja, Sinn, ne, ist immer, liegt ja im Auge des Betrachters, aber ist es Kunst? Also gehört es in ein Kunstmuseum? Fragen wir mal so.
Ja, ich glaube, wenn man diese Fotos als Fotokunst sieht, dann sind das schon, also rein aus ästhetischen Gesichtspunkten ist das Kunst, ja.
Ja, aber ist es Kunst oder ist es Kunsthandwerk?
Also es ist Kunst.
Ja, aber, sehe ich auch so. Hauptsache die Brüste sind nackt.
Ich habe vorhin schon noch einen Podcast gehört, da ging es genau um die Frage, wann wird Kunst zu Kunst? Und eigentlich wurde die These vertreten, dass es eigentlich egal ist. Es geht um die Behauptung. Also jemand behauptet, etwas ist Kunst und dann liegt es eigentlich eher an den Betrachtern zu beweisen, dass es keine Kunst ist. Also jemand mit genug Selbstbewusstsein kann behaupten, etwas ist Kunst. Und der Nachweis, dass es keine Kunst ist, muss erstmal von jemand anders erbracht werden. Also wenn ich schon ein Strichmännchen mache und behaupte, es ist Kunst, dann ist es erstmal Kunst.
Ja, 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 das ist ja auch so eine Taktik, die ja in der Rechtspflege, in der deutschen Rechtspflege auch durchaus Anwendung findet, dass man erstmal sagt, das ist auf jeden Fall mit Vorsatz passiert und dann muss man eben selber belegen, dass es eben nicht mit Vorsatz passiert ist. Ja, ja. Okay.
Wenn du ein Strichmännchen machst und sagst, es ist Kunst und verkaufst es für 3.000 Euro und jemand kauft es, dann hat er damit legitimiert, dass dein Strichmännchen Kunst ist. Fertig. Wenn es keiner kauft, gut, kannst du noch so viel behaupten, das ist Kunst. Es ist
ja aber Kunst. Aber das Strichmännchen könnte ja auch gekauft werden, ohne dass ich behaupte, es ist Kunst. Könnte ich auch sagen, es ist Kunsthandwerk. Es ist ein besonders schön gezeichnetes Strichmännchen. Es hat aber keinerlei Bedeutung.
Ja, was heißt es Kunsthandwerk? Ich denke mal, dass Kunst, also die Idee und das Handwerk, sowieso nicht unbedingt immer zu trennen ist. Aber es gibt natürlich Kunst, die eher ideal, also von der Idee her lebt, wie zum Beispiel jetzt Josef Beuys oder sowas. Aber ich denke mal schon, dass es auch Kunst, die mich anspricht, ist auch Handwerk. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas Hingeklecktes nehme, dann ist es ja durchaus auch Handwerk. Auch wenn ich vielleicht die Strukturen nicht erfassen kann oder will oder wenn ich denke, das hat der Künstler sich wenig Mühe mitgegeben, aber es ist schon Handwerk.
Ja, aber Kunsthandwerk impliziert für mich auch ein Können. Also zum Beispiel, dass man tatsächlich ein Porträt perfekt hinkriegt, dass man fast denkt, es wäre abfotografiert.
Aber da hat jetzt Yves Klein schon gesagt, Kunst nicht können, sondern müssen.
So, ja, eben, so. Das ist die Unterscheidung zum Kunsthandwerk. Es gibt durchaus Leute, die es nicht können, die aber trotzdem Künstler sind, weil sie eben interessante Ideen haben oder philosophische Ansätze haben, die sie irgendwie umsetzen wollen, die aber wahrscheinlich nicht in der Lage wären, irgendwie ein halbwegs vernünftiges Bild zu malen. Da gibt's ja alles Mögliche.
Ja, aber du sprichst gerade von Vernunft und du sprichst von perfektem Abbild. Das ist ja nicht der Kunstbegriff. Auch eben. Nicht.
Ja, ja. Nein, das, so, da sind wir ja jetzt bei dem Thema, ganz genau. So, und das sind ja eben perfekt gemachte Fotos. Und da wäre dann eben die Frage, sind es eben Kunsthandwerkprodukte, also perfekt gemachte Fotos, die eben irgendetwas eine Absicht, also eine Verkaufsabsicht zum Beispiel, transportieren sollen? Oder ist da mehr drin? Also will man zum Beispiel irgendwas damit zeigen? Will man diesen Menschen zeigen? Will man eine Aussage machen? Will man widerlegen oder bestätigen?
Mit diesen Bildern hier von, wie sie alle heißen, ich sage jetzt mal repräsentativ, weil ich ja nicht so viele Fotografen kenne, Helmut Newton zum Beispiel, ich finde schon, dass man durch seine Art, ich glaube, es ist ja so oft dann schwarz-weiß oder so ein Sepia-Ton, den er dann so benutzt, dass man schon eine gewisse Ästhetik transportiert, dann sind die Frauen eigentlich austauschbar. Also es spielt eigentlich keine Rolle, welche Frau jetzt da abgelichtet ist. Und Helmut Newton hat ja schon so einen Hahn, also die Frauen, die abgebildet sind, haben ja schon eine gewisse Ästhetik. Also sie entsprechen ja oft dem gleichen Frauentyp. Also meistens so lange Beine, mittelgroße Brüste, eigentlich nicht zu dünn, aber auch nicht zu dick. Also eigentlich so, ja, dieser Model-Typus. Ich glaube, dass, wenn man das jetzt verächtlich sagen will, dann transportieren die Fotos ein Frauenbild, was sehr idealisiert ist, was einem gewissen Zeitgeist entspricht. So muss die Frau aussehen, wenn sie erotisch sein soll, wenn sie den Mann ästhetisch abholen will.
Ja gut, aber
das ist natürlich dann problematisch, weil es eben dann auch so ein Menschenbild, so eine Ästhetik.
Ja, aber da sind wir jetzt bei dem Punkt. Wenn jetzt Helmut Newton, ich sag mal, ein Kleid von Yves Saint Laurent in so einer halbnackten Frau sozusagen fotografiert, damit Yves Saint Laurent damit Werbung machen kann, ist es dann Kunst oder ist es Kunsthandwerk? Ich würde sagen, in dem Fall ist es Kunsthandwerk. Wenn der die Frau ohne Yves Saint Laurent Kleid dahin setzt, die dann von mir aus aber so steht, dass sie zwar einerseits quasi alles zeigt, aber andererseits aber sehr herrisch auch wirkt, also sozusagen eine Gegenaussage quasi zur Nacktheit gestellt wird, dann bewegen wir uns ja dann in den Kunstbereich. Und das meine ich jetzt eben. Also wie hast du diese Fotos an dieser Ausstellung wahrgenommen? Also waren es reine Kommerzfotos oder gab es dann da eben auch Fotos, wo mehr transportiert werden soll?
Also ich habe wenig Werbung für Klamotten gesehen. Also es war... Okay. Es war eher, also es ist ja auch, ich glaube, da hat man ja auch eine Umkehr getroffen. Wenn man zum Beispiel nicht Chanel, sondern die Kate Moss-Werbung für Calvin Klein zum Beispiel nimmt, ja. Sorry, da geht es weder um Duft noch um das Produkt. Kate Moss hat eine gewisse Ästhetik vermittelt. Und man wusste, das ist Calvin Klein und dass die Frau
die stand. Die vom Produkt sind, ne?
Ja. Mhm. Ja. Es war einfach so ein Zeitgeist, so eine Frau mit wenig Oberweite, mit sehr dünn, die eher schon fast androgyn rüberkommt, die aber damit auch eine gewisse, ein Lebensgefühl vermitteln sollte. Mhm. Also einfach, ich glaube, es geht in der Produktwerbung dann irgendwann, ich sag mal so in den 90ern, vielleicht auch späten 80ern, nicht mehr unbedingt um das Produkt an sich. Also es muss nicht abgebildet werden, es ist ja genau wie bei Zigarettenwerbung.
Man nutzt quasi die Mittel und die Ästhetik der Kunst, um ein Produkt indirekt sozusagen zu verkaufen.
Ja, vor allem
indirekt. Und da sind wir tatsächlich da sind wir dann eben in so einem Graubereich. Ja, ne? Ist etwas, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Bild von Richter benutze, um damit ein Parfum zu bewerben, bleibt das Foto quasi Kunst oder das Bild Kunst oder so?
Oh, ich glaube, ich, Werbung, ja. Ich weiß nicht, die goldenen Zitronen haben, glaube ich, mal ein Cover benutzt von Richter. So eine Lederjacke. Dadurch blieb es natürlich Kunst. Aber wenn es jetzt natürlich reine Werbezwecke hat, also wenn es jetzt wirklich irgendwas verkaufen soll, ich weiß nicht. Also wenn das... Wobei, die Frage ist, ob das Bild von Richter...
Auch er hat es ja nicht für diesen Zweck gemalt, sondern es wurde ja einfach nur verwendet. Ne?
Also wenn man jetzt von Van Gogh irgendwas nimmt und dafür Werbung für Zigaretten machen würde, dann wäre es trotzdem noch die Kunst von Van Gogh. Ne?
Ja, gut, okay. Also es ist mehr so eine Art Zeitgeistausstellung wahrscheinlich gewesen.
Ja, man hat sich manchmal über die etwas übertriebene Maskerade gewundert, also wie viel Make-up benutzt worden ist für die Models und so weiter, aber und dann war es natürlich jetzt auch so, also ich meine, ich weiß nicht, was du so magst, aber wenn es um Erotik geht, dann war es teilweise ein bisschen künstlich, so ein bisschen, weil es dieser 80er-Jahre-Kult, das alles ein bisschen plastikmäßig aussieht.
Aber wobei ja Claudia Schiffer ja schon eher so zweite Hälfte 80er und 90er eher war.
Ja, aber es schwang noch so ein bisschen mit. dass das noch so ein bisschen
ja, ich glaube, es ist ja genau unsere Generation. Also ich meine, sie wäre jetzt 51 oder vielleicht jetzt auch 52. Also ist, glaube ich, ein Jahr älter als wir.
Und ja, es war ja deine Freundin. Ich kann da nicht so viel zu sagen.
Meine Freundin, bitte. Das wäre ja Inzucht.
Wie sagtest du, vierten Grades oder was?
Ich glaube, ja. Also wir haben denselben Ur-Urgroßvater.
Sie ist am 25. August 1970 in Rheinberg geboren. Ist ein deutsches ja. Model und Schauspielerin.
Ja, gut, dann ist er ja sogar noch ein halbes Jahr.
Als Werbestar stand Schiffer bis Ende der 90er Jahre exklusiv für Revlon, Pepsi, Ebel, L'Oreal, Citroën, H&M und Victoria's Secret unter Vertrag. In jüngerer Zeit war sie vor allem für Luxusmarken wie Louis Vuitton, Dom Perignon und Dolce und Gabbana tätig. Ja. Schiffer stand für alle großen Modehäuser auf dem Laufsteg in Paris, Mailand, New York. Ihre Tagesgage betrug 1995 zwischen 25.000 und 75.000 D-Mark. Gemeinsam mit anderen Topmodels ihrer Generation, Cindy Crawford, Kate Moss, Naomi Campbell, Elle McPherson und Christy Turlington, gründet sie das inzwischen geschlossene Fashion Café in New York. Als bemerkenswert galt Schiffers Weigerung, sich oben ohne fotografieren zu lassen. 2010 ließ sie sich kurz vor der Geburt ihres dritten Kindes hochschwanger für die deutsche Ausgabe der Zeitschrift Vogue ablichten. In der Branche galt sie als zuverlässig und diszipliniert.
Ja, ich meine, sie kommt ja aus einem ordentlichen Elternhaus. Also der Vater war ja Rechtsanwalt, soweit ich das erinnere. Und ist sehr bürgerlich groß geworden. Und die Familie Schiffer ist ja da in der Kleinstadt, wo sie geboren wurde, quasi, da ist jedes zweite Geschäft gehört irgendeinem Schiffer. Also man ist da wahrscheinlich familiär sehr integriert und insofern war sie wahrscheinlich auch gefestigter als oder hatte einen gefestigteren Hintergrund als jetzt vielleicht andere Frauen in derselben Situation dann eben hatten, die sich dann vielleicht auch in dieser Szene dann stärker verloren haben. Ne? Also insofern...
Ja, die war ja mit dem Zauberer verlobt, ne? Mit David Copperfield.
Ja, war sie.
Zwei genau, Jahre lang ja. Mit dem US-Zauberkünstler David Copperfield verlobt.
Ja, aber das scheint ja auch nicht lange gehalten zu haben. Und und die Eltern haben das am Anfang zumindest ja auch intensiv begleitet. Ne? Also ich weiß nicht, ob sie man jetzt sagen kann, managen, aber zumindest hatten sie das alles ganz gut im Auge. Sie war ja, glaube ich, auch noch gar nicht volljährig, glaube ich, als sie da zum ersten Mal zu einem Fotoshooting eingeladen wurde. Aber sie muss, glaube ich, zumindest schon einen Hang für so Edeldiskotheken gehabt haben. Denn da ist sie ja wohl auch entdeckt worden von irgendeinem Fotografen. Habe ich übrigens mal erzählt, dass ich auch beinahe Filmstar geworden wäre, Marco, in Amerika?
Doch, hast du erzählt, in einem unserer Podcaste.
Tatsächlich, in welchem denn?
In welchem hast du das erzählt? Ja, keine Ahnung.
Ich hab das schon mal erzählt.
Ja, genau mit dieser Einleitung. Habe ich schon mal erzählt, dass ich eigentlich Filmstar. Ich meine.
Ja, dann habe ich es schon mal erzählt. Dann
es kann, genau, es war, glaube ich, die Lügengeschichten. Lügengeschichten.
Ach ja, tatsächlich. Genau. Ja. Ja, wer weiß, ich könnte heute ein alterner Actionstar sein und müsste immer noch auf meine Linie achten und so. Wahrscheinlich irgendwie 20 Jahre lang irgendwelche Nazis oder sowas spielend.
Oh ja, dich als Nazi, das wäre bestimmt lustig.
Das wäre sehr lustig geworden. ja, aber ist ja nichts draus geworden. Also ja, wir könnten irgendwann auch mal einen Podcast über mögliche Karrieren, die nie was geworden sind, von uns mal postulieren. Was hätte aus uns werden können, wenn das Schicksal es besser mit uns gemeint hätte?
Ja, ich wäre heute vielleicht Vorarbeiter bei McDonald's.
Ja, das wäre eine Option gewesen. Ich glaube, du warst da auch schon sehr nah dran.
Ja, ich habe da sehr viel gearbeitet, als ich 18 war.
Ich fand diese Zeit ganz großartig. Vor allen Dingen, wenn du uns immer mal wieder was rübergeschoben hast, bist du dann befördert wurdest.
Na, ich glaube, die Geschichte kann man erzählen. Ich glaube, da komme ich ganz gut weg bei der Geschichte. Also erstmal ging es ja darum, dass es eine Politik gab. Also am Ende des Tages, also wenn McDonald's quasi schon zumachte, dann waren ja noch Burger da. Und dann war es immer fragwürdig, die wegzuschmeißen auch nicht. Ne? Und teilweise, also die Politik war eigentlich, die müssen weggeschmissen werden. Aber es war natürlich manchmal ein bisschen, manchmal haben wir, glaube ich, auch nicht nur, habe ich nicht nur meinen Freunden, sondern auch Leuten, die da saßen, haben wir dann eine Burger noch rausgegeben, auch weil wir es einfach zu dekadent erschien, die Dachen einfach wegzuschmeißen. Und dann wurde damals in unserer Heimatstadt Krefeld wurde ein McDrive eröffnet. Und zu diesem McDrive waren alle Mitarbeiter von McDonald's eingeladen, einschließlich meiner Person, weil ich ja damals nicht nur hinter der Theke gearbeitet habe, um die Patties rumzudrehen und das Fett zu umzuwälzen und die Pommes zu salzen, sondern auch, ich durfte nachher auch an der Kasse arbeiten. Das Einzige, was ich nicht durfte, ich durfte keine Kindergeburtstage machen. Was ich mir wirklich gewünscht habe, weil ich es gerne gemacht hätte. Aber gut, da, so weit war ich.
Aber was musste man denn da können? Also um Kindergeburtstage zu machen.
Man musste eine Frau sein.
Bitte?
Naja, nein. Weil doch.
Doch.
Ja, weil mein Mann dann, Mann mit kleinen Kindern, war damals schon Ende der 80er Jahre schon etwas heikel.
Tatsächlich?
Ja.
Auch wenn du als Ronald McDonald verkleidet dann gekommen wärst.
Genau dann. Erinnere dich an Stephen King, weil da tauchen so viele, so viele verwahrloste Clowns auf. Ja, das ist, ja. Geht ja gar nicht. Okay. Wahrscheinlich hat Stephen King auch mal so ein Erlebnis gehabt bei McDonald's. So Kindergeburtstag bei McDonald's. Da kommt Ronald McDonald. Hallo, Stephen oder Stephen.
Meinst du, ohne McDonald's wäre Stephen King nicht vorstellbar, ja?
Ja, und es gibt kein Ass und kein nichts anderes. So, jedenfalls ja. bin ich eingeladen worden zu dieser Eröffnung und ich durfte auch jemand mitbringen und so weiter. Und wir saßen halt da, also du und ich. Ich weiß nicht, war noch jemand dabei oder nur wir beide?
Bestimmt war der gesamte Freundeskreis da anwesend und ja, geiferte auf jeden Fall, danach,
genau,
die Produkte anzugreifen.
Wurden dann in dem McDrive wurden dann Burger ohne Ende produziert und man durfte halt da essen, so viel man wollte. Und auch die Freunde durften mitessen, so viel man wollte. Ja, und dann hast du mir erzählt, dass du nachher noch zu einer Party fahren möchtest und ob das nicht eine gute Idee wäre, einfach mal so noch ein paar Burger sich zu bestellen, die einfach mitzunehmen, sodass man dann auf der nächsten Party dann sagen könnte, hier, ich war bei McDonald's, ich habe heute mal 5 Grad sein lassen und wollte euch alle
genau, einnehmen hier,
mit Freunde. Burgern und ja. so weiter.
Genau.
Und dann habe ich zu dir gesagt, Patrick, probier's. Geh hin, bestell's und wenn man es dir gibt, warum nicht? Ja. Und du bist hingegangen, hast die bestellt und bist dann mit 2 dicken Tüten wieder zurückgekommen und hat gesagt, ja, hat gefunktioniert. So weit, so gut. Wir wollten also gerade gehen, da kam dann die Vorarbeiterin. Und sprach mich an.
Nee, da ist sogar
okay. Erst kam die Vorarbeiterin. Und okay, sie sagte zu mir so, was das denn jetzt hier werden wird. Und ich sage, ja, wieso? Ich sage, ja, die sind ja erstmal nicht für mich. Und zweitens haben wir die ja bekommen. Also es wäre jetzt auch blöd, die jetzt wegzuspeisen und so weiter. Also ob das jetzt ein Riesenproblem sei, ja, das sei ein Problem. Aber dann habe ich versucht, sie davon zu überzeugen, dass es ja das Dümmste wäre, diese Burger jetzt einfach wegzuschmeißen, weil Hunger hatte ich ja auch keinen mehr. Und jetzt, naja, und dann hast du mich noch so Fragen angeguckt und dann habe ich gesagt, komm, wir gehen jetzt einfach. Und dann sind wir auch gegangen und draußen stand aber tatsächlich der Chef vom Ganzen. Das war der Chef von allen McDonald's-Filialen in Krefeld. Ich weiß so, ich weiß nicht mal, wer den Namen. Ja, selbst aber, wenn wir es wüssten, würden wir es jetzt nicht sagen. Ich weiß jetzt auch nicht mehr. Naja, jedenfalls.
Ich google das mal.
Ich glaube nicht, dass du es rausbekommst. Hatte auch einen ganz komischen Musikgeschmack. Irgendwann habe ich ihn mal in der Stadt getroffen, dann hatte der so eine Wet, Wet, Wet CD. Und da habe ich mir ein bisschen drüber lustig gemacht. Aber eigentlich war der mir sehr wohl gesonnen. Irgendwie mochte der mich bis dato, aber an dem Tag dann nicht mehr. Jedenfalls stand er dann draußen mit einem anderen oder mit mehreren Vorarbeitern und die sprachen mich dann an und baten uns dann, die Burger wegzuschmeißen. Und ich habe dann nochmal betont, dass es ja wohl unsinnig sei, die jetzt wegzuschmeißen. Das wäre schade. Aber nein, das Prinzip war wichtiger als der ethische Gedanke dahinter. Also haben die weggeschmissen. Ein halbes Jahr später oder ein paar Monate später wurden dann merkwürdigerweise Leute entlassen, die im engen Kontakt zu mir standen, also mit denen ich oft Nachtschichten gefahren habe. Und auf die Frage, warum die denn entlassen würden, kam die Antwort, ja, weil sie mit mir befreundet wären. Und ich hatte aber keine Entlassung bekommen. Ich hatte kein Entlassschreiben bekommen. Und dann bin ich dann zum hin, weil ich hatte die Leute, die entlassen worden sind, haben sich ja bei mir beschwert. Und dann bin ich da hingegangen, also es waren 2 Leute, und habe dann gesagt, Entschuldigung, was soll das? Ja, weil die, ne? Und das sag ich, nein, ist dieser Chef auch nicht, hat sich nicht getraut, alleine mit mir zu sprechen. Der hat dann auch eine Vorarbeiterin und Vorarbeiter mit dazugenommen, damit er ja nicht von mir verprügelt wird. Und er sagte mir dann so, ja, okay, dann hole ich mal ihr Entlassschreiben. Und dann ist er rausgegangen in sein Büro und hat mir dann die Kündigung gegeben. Ich sag, ja, danke, für nichts. Und dann habe ich noch gefragt, warum er mich nicht vor Monaten schon entlassen hätte. Weil das ist ja schon, liegt ja jetzt schon ein paar Wochen oder Monate zurück. Und dann sagte er, ja, damals habe ich sie noch gebraucht. war eine nette Zeit. Danach habe ich dann beim Paketdienst gejobbt, um ein bisschen Geld nebenbei zu verdienen. Ja, und meine Haut ging es danach auch besser, weil diese ganze Fettabsaugerei
ist mir aufgefallen, dass Leute, die ja lange arbeiten, so eine komische, talgige Haut bekommen, ne?
Also, ja, man ist ja nur von Fett umgeben. Also man kommt da hin, zieht sich um, ja, die Klamotten sind unten dann frisch gewaschen aufgegangen. Man muss sich seine Einheitsklamotten dann da raussuchen. Unten ist dann auch so eine Müllpresse. Das heißt, auch da muss man diese ganzen Kartons, wo das Fett drin ist und so weiter, muss man zerkleinern. Es stinkt unheimlich. Der ganze Müll wird total komprimiert. Dann kommt man hoch und dann sind die ganzen Fritteusen, die dauernd laufen, die ja nicht nur Fett enthalten, sondern das verdunstet ja auch dann durch die Hitze oder steigt dann auch in die Luft. Also das heißt, hat die ganze Fettluft. Dann hat man den Patty-Grill, wo man die Patties für die Burger brät. Und das ist ja auch von Fett übertüncht. Also alles ist fettig. Und am Ende des Tages, wenn dann alles sauber gemacht wird, muss man alles mit so einem Heißstrahler irgendwie alle das Fett davon abmachen, indem man dann mit ganz hoher Hitze und mit ganz viel Druck das Fett davon absprengt. Und dann kommt man eben mit ganz fettigen Händen und ganz aufgedunsener Haut, kommt man nach Hause und schwört sich eigentlich, dass man am nächsten Tag was Seriöses machen möchte.
Hast du aber nie gemacht.
Was Seriöses? Nee.
Ja.
Weil, ja, vielleicht das Seriöseste, was ich in meinem Leben gemacht habe, ist mit dir diese Podcasts zu machen. Das könnte man jetzt vielleicht als seriösestes Element meines Lebens betrachten.
Also ich weiß nicht, ob es der gewesen ist, aber ich vermute mal, dass es die Person gewesen ist, deren Namen wir jetzt nicht nennen. Aber Hammer-Karriere. Also der war gelernter Industriekaufmann, hat dann anschließend Wehrdienst gemacht und danach eine Ausbildung zum Store Operator bei McDonald's. So 1979, im Alter von 23 Jahren, hat er dann die erste McDonald's-Filiale in Aachen übernommen, finanziert durch den Verkauf seines Reibekuchen-Kleinunternehmens, was er wohl auch geführt hat. So, und heute führt er das größte Franchise-Unternehmen von McDonald's Deutschland. Ist vollwertiger Lizenznehmer von 27 Filialen in Nordrhein-Westfalen. Die erstrecken sich von Dormagen bis zur holländischen Grenze. Also ja, gut, mit den Methoden kein Wunder, dass er so erfolgreich ist.
Nee. Ja, Patrick, ich glaube, das ist er nicht wirklich. Das hört sich zu groß an. Ich glaube, den Menschen, mit dem ich zu tun hatte, der hat eher kleiner gedacht. Also der war, glaube ich, auch nur Filialleiter von 2 oder 3 McDonald's damals in Krefeld. Ich glaube, das ist immer anders.
Ja, und 1 Million Euro muss ein Franchise-Unternehmer bei McDonald's bezahlen, um eine Lizenz zu bekommen. Und dann muss er noch Miete für Grundstück und Gebäude bezahlen. Beides gehört McDonald's. Die Inneneinrichtung und Gestaltung der Filialen obliegt wiederum dem Franchise-Unternehmen. Das wusste ich auch nicht, dass die Miete, also das Grundstück und Gebäude McDonald's dann gehören. Ja, wo waren wir stehen geblieben?
Naja, es ging darum, welche Karriere wir heute wären. Wenn alles anders gelaufen wäre als angenommen. Und ich habe gesagt, ich wäre vielleicht heute Vorarbeiter bei McDonald's, wenn alles gut gelaufen wäre.
Richtig mal durchgestartet hätte.
So, du wärst Schauspieler geworden, wenn alles gut funktioniert hätte. International renommierter Nazi-Schauspieler.
International renommierter Nazi-Schauspieler. So, wahrscheinlich hätte ich dann immer das Englisch dann mit so einem It's very nice to speak with you in this situation.
Es hört sich aber an wie so ein James Bond-Bösewicht.
Ja.
Mr. Bond.
Ja. Ist ja kein großer Unterschied. Ja, das so als ja, Bond-Bösewicht hätte vielleicht auch noch sein können. Aber dafür hätte ich auf jeden Fall noch stärker an meiner Figur arbeiten müssen. Also um noch irgendwie so dünn zu sein. Gut, da ist jetzt nur eine These, dass man mich für so Actionfilme, vielleicht hätte man mich auch eher für so Erotikfilme oder sowas da.
Also das würde jetzt viel eher passen. Was würde Dr. Romy dazu sagen? Schade, dass sie jetzt nicht an Bord ist. Ich glaube, wir hätten ganz gute Tatortkommissare abgeben können oder Polizeiruf 110 oder sowas. Ja. So ja, Charlie Hübner-mäßig oder so.
Ja, ich bin ja auch schon mal, also da war ich eigentlich nicht so begeistert mit den Köln-Tatortkommissaren Freddy Schenk verglichen worden. Ist bei mir gar nicht gut rübergekommen, muss ich sagen. Ich finde den zwar ganz cool, aber optisch jetzt nicht unbedingt erstrebenswert, mit dem verglichen zu werden.
Wer ist das?
Freddy Schenk. Das ist die Rolle. Ich weiß nicht, wie der Schauspieler ist mir gerade entfallen.
Ja, ich bin ja auch nicht so ein. Bei mir hat ja meine Eltern haben damals noch die große Zeit von dem Hans-Jürg Felmy erlebt. Ja. Und dann kam ja Schimanski. Den habe ich nicht oft gesehen, aber wurde mal viel in der Schule über geredet, über die Schimanski-Fälle. Und dann habe ich eigentlich dieses Interesse verloren. Ich habe aber, glaube ich, noch einen von den beiden oder vielleicht sogar beide Schimanski-Filme damals im Kino gesehen. Die fand ich dann, die hatten mehr Drama, die hatten mehr Tragödie. Das hat mir besser gefallen.
Ja, aber Felmy hatte natürlich eine gewisse Größe. Das war natürlich noch eine Eleganz.
Ja, es war so der James Bond für Deutschland. So der Hans-Joachim Fuchsberger für Tatorts.
Ja. Tatsächlich. Und gut. Ich habe den ja auch nur noch in Wiederholungen gesehen. Der war ja, glaube ich, als ich überhaupt erstmal Tatort gucken durfte, gab es den ja schon gar nicht mehr als Tatort-Kommissar. Insofern, ich habe das nur mal in irgendwelchen Wiederholungen mal in Felmy-Tatort gesehen. Und dann gab es ja auch einen Düsseldorf-Tatort, den ich auch gar nicht so schlecht fand, aber der ist ja auch nicht weitergeführt worden, wo dann ja sozusagen als Spin-off sozusagen der Köln-Tatort entstanden ist. Muss man sich ja auch mal überlegen, ne? Also das der Köln-Tatort, ein Spin-off von einem Düsseldorf-Tatort ist. Wenn die Kölner das wüssten.
Tja, wahrscheinlich wissen sie es und schämen sich.
Wahrscheinlich.
Nee, die Kölner schämen sich eigentlich für gar nichts. Die Kölner schämen sich für gar nichts. Die machen einfach das Defizit zu einer Attitüde, zu etwas Großartigem. Ja, Patrick.
Wahrscheinlich.
Ich glaube, wir sind jetzt auch wieder durch oder so. Vielleicht könnten wir zum Schluss noch so ein Model-Ranking machen. Wer ist denn das Top-Model deiner Wahl? Also welches Top-Model hat dich am meisten begleitet, am meisten fasziniert? In welchem wärst du gerne? Top-Model
überhaupt nicht.
Oh, komm. Ja. Nimm mal eins.
Nein, ich habe. Nee, da ist wirklich kein. Nee, würde mir echt. Models nicht, Schauspielerin ja, aber Models.
Sind sie zu dünn?
Nee, nicht. Nee, das Dünne ist gar nicht. Aber die müssen ja in der Regel irgendwie reingucken, als wenn sie nicht bis 3 zählen können. Und das finde ich schon unsexy. Also, die laufen ja immer so, weiß ich nicht, ein bisschen gelangweilt auch. Also, zwar von den Körperbewegungen sehr ausstellend, ne? So, um, weiß ich nicht, den neuen Rock da irgendwie besser zu betonen. Aber ansonsten sehen die ja, laufen die ja eher tendenziell ausdruckslos. Das reizt mich überhaupt nicht. Also ich
fand Cindy Crawford früher ganz nett. Habe ich ja eben schon gesagt. Aber die
war ja, aber die ist ja auch Schauspielerin teilweise dann gewesen.
Naja.
ja.
Also die wurde dadurch auch ein bisschen verlor an Charme, an Ausdruck, als ich sie eben auch reden gehört habe. Ich glaube, sie war auch damals bei MTV, hat sie irgendwie mal eine Moderation gemacht und so weiter. Und da habe ich dann schon festgestellt, naja, sie wirkt nicht ganz so tough oder nicht ganz so überzeugend, wie ich sie rein optisch wahrgenommen habe. Kate Moss fand ich interessant. Auch ist natürlich eine super dünne, eine super knochige Person gewesen. Aber ich fand, die hatte sowas Alternatives, sowas Indie-mäßiges. Also sie wirkte immer interessanter als so dieses blonde Durchschnittsmodel. Also die Kate Moss, die fand ich, was heißt hübsch? Also interessant hübsch. Ne? Also sie war so ein bisschen von diesem ganz platten Model-Typus weg und so ein bisschen eher so dieses etwas kaputte.
Twiggy? Wie wär's mit Twiggy?
Ja, wenn du es toll findest, bitte.
Ich weiß es nicht genau. Also die hatte zumindest, die guckt ja auch wie alle Models irgendwie, als wenn die nicht bis 3 zählen können. Aber also für die Fotos natürlich, ne? Im wahren Leben. Aber die war schon irgendwie zumindest interessant.
Okay.
Wie gesagt, Models sind für mich, also da finde ich Schauspielerinnen schon interessanter, weil die teilweise einfach auch einen gewissen Ausdruck haben oder auch eine bestimmte Art oder irgendwie sowas, die ich irgendwie da interessant finde. Aber Models sind ja Kleiderstangen. Für mich nicht weiter interessant.
Okay, mein Freund, dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Und nächste Woche hört man uns wieder hier auf dem Äther, hier in eurem Lieblingssendegebiet, egal ob ihr das auf Apple Podcasts oder ob ihr das auf Spotify hört oder wo auch immer. Übrigens vielleicht auch nochmal, wir sind präsent auf Instagram, da kann man uns da Podcast finden oder auch bei Facebook. Was ich letztens abgestellt habe, ist Twitter, weil Twitter einfach zu nervig ist. Aber auf jeden Fall bei Instagram und bei Facebook kann man uns auch liken und toll finden und gegebenenfalls auch Kommentare da lassen. Regelmäßig. Also wir sind da regelmäßig und man kann uns regelmäßig natürlich auch begutachten. Und falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir haben jetzt auch ein neues Gimmick. Unsere Folgen bei Spotify haben alle auch eine Frage. Also ihr könnt auch unsere Fragen beantworten. Ihr hört die Folge und dann beantwortet ihr die Frage, die da drunter steht. Ist ganz einfach und wir freuen uns über die Antworten auf unsere Fragen.
Ja, und was für ein Preis?
Achso, ja, der Preis ist natürlich wie bei Romy, es gibt ein Meet and Greet. Ne? Es gibt ein Meet and Greet, also wir laden euch dann...
Wobei, wir müssen ja fairerweise sagen, dass wir Romy dann doch aufgrund der Fotos...
Ja, das haben wir ja schon in der vorletzten Folge schon...
Ja. Also da waren wir nicht ganz neutral. Nee. Also wenn natürlich Fotos mit...
Also die Fotos müssen mindestens genauso gut sein wie die von Romy. Ja. Also Modelfotos, die alle
an die Chancen genügen.
Genau.
Dann sind die Chancen zumindest größer.
Können auch männliche Fotos sein. Also wir würden auch Männer einladen, wenn die gut aussehen.
Ja, aber bitte nur Oberkörperfotos dann.
Ja, ja, Dickpics brauchen wir nicht. Nein, brauchen wir nicht. Nein. Also haben wir ja selber.
Ja, sicher. Fragt, kommentiert, was auch immer, reibt euch.
Nein, reiben sollt ihr nicht. So.
Und beschimpft uns von mir aus auch. Alles gut. Nur.
Ja, aber dann nur Patrick beschimpfen, weil ich bin ja sehr empfindlich.
Ja, und bitte unter namentlicher Angabe. Also
mit E-Mail-Adresse, mit Wohnort, mit
Aragon 71 oder sowas, da haben wir keinen Bock drauf. Ne? Also wenn dann bitte mit Namensnennung, damit wir auch euch persönlich zu Hause besuchen können und gegebenenfalls euch die Fragen persönlich beantworten können.
Ja. Schade eigentlich, dass ich mit dir nicht über Star Wars reden kann. Ne? Du guckst ja diese ganzen Disney-Plus-Sachen nicht. Also jetzt ist ja diese neue The Book of Boba Fett veröffentlicht worden.
Ja, ich glaube, du musst mich einfach mal einladen, Marco. Aber vielleicht, ein schönes Ende.
Happy End? Gibt's ein Happy End?
Ich weiß nicht, ob es ein Happy End ist, aber vielleicht, ich hab's.
Die weiße bitte. Einmal die weiße bitte und ein Glas. Jetzt musst du pfeifen. Patrick präsentiert mir drei Sturmtruppler.
Ja, aber...
Oh, die sehen aus wie die Affen, die nichts sehen, nichts hören und nicht sprechen.
Genau. Was ist aber der Hintergrund dieser Affen, Marco? Da ist doch was Philosophisches.
Das ist weise. Weil weise Menschen hören nichts, sehen nichts und sprechen nicht. Es gibt auch diesen Spruch, hättest du geschwiegen, wärst du Philosoph geblieben. Ist das der Mensch, der passiv ist, der hat nichts zu verlieren. Der verliert auch vor allen Dingen nicht den Status des Intellektuellen.
Ja, aber ist es denn wirklich so klug, nicht zu denken und nicht zu reden und nicht zu hören? Ja. Also es ist klug, nicht zu reden, wenn man nichts gehört hat und auch nicht sieht. Dann nicht zu reden, finde ich auch folgerichtig. Aber dann wären wir ja keine Philosophen, Marco. Weil wir reden ja andauernd.
Tatsächlich habe ich jetzt gerade mal hier gegoogelt. Drei weise Affen, die nicht sehen, hören, sagen in Bronze.
Ist das nicht von Platon oder Aristoteles?
Quatsch, die haben doch keine Affen. Die drei Affen haben ihren Ursprung in einem japanischen Sprichwort und stehen dort für den Umgang mit Schlechtem. Der Spruch nicht sehen, nichts hören, nichts sagen wird in Japan als Misaru, Kikasaru, Iwazaru ausgedrückt. Es handelt sich einer gängigen Erklärung zufolge um die Paraphrase einer Erläuterung aus dem 12. Buch der Analekten des Konfuzius gegenüber seinem Schüler Yan Huan, auch Yan Hui genannt, über das Wesen der Sittlichkeit, also Menschlichkeit, was dem Gesetz der Schönheit, also angemessenes Verhalten, entspricht. Darauf schaue nicht, was nicht dem Gesetz der Schönheit entspricht, darauf höre nicht. Was nicht dem Gesetz der Schönheit entspricht, davon rede nicht. Was nicht dem Gesetz der Schönheit entspricht, das tue nicht. Im klassischen Japan wird die grammatische Form Saru, Verneinung einer Tätigkeit, ähnlich ausgesprochen wie Affe. Daher ergibt sich die Verbindung der Affen mit dem moralischen Leitsatz im Japanischen aus einem zufälligen Wortspiel. Wohl auch in diesem Zusammenhang entstand der Glaube von den drei Affen Mizaru, Kikazaru und Iwazaru, die den Göttern an den Kalendertagen des Metallaffen über die Menschen berichten sollen. Um diesen Bericht zu verhindern, entstand der Brauch des Goshin Machi, der sich allmählich zu einem religiösen Kult entwickelte. Als Herr der drei Affen wurde dabei eine synkretische Gottheit namens grüngesichtiger Vaira identifiziert. Dieses Brauchtum ist heute selbst in Japan kaum mehr bekannt, hat aber zur allgemeinen Verbreitung des Drei-Affen-Motivs geführt. Es gibt witzig, es gibt noch einen vierten Affen. Manchmal wird noch ein weiterer vierter Affe, Sisaru, genannt. Er bedeckt mit beiden Händen sein Unterleib und hat die Bedeutung, tu nichts Böses, hab keinen Spaß, hab keinen Sex. Meist dreht es sich um bei den vier Affenfiguren um die drei traditionellen Affengebärden plus eine mehr oder weniger sexuelle Gebärden. Im Englischen heißt es als Beschriftung fast immer see no evil, hear no evil, speak no evil, have no fun. Natürlich aber kann es auch einmal think no evil oder take no evil heißen. Und das vierte Äffchen mit seinem verschmitzten Lächeln auf einer Geburtstagskarte könnte wohl auch have fun signalisieren. Witzig.
Ja, also das Gesetz der Schönheit, oder wie hieß das?
Ja, ja, das geht um das richtige Verhalten, ne? Also wie man es richtig verhält. Also um sich vor Schlechtem zu schützen. Also wenn du die Augen zumachst, wenn du die Ohren zumachst, wenn du die...
Aber nur dem Schlechten gegenüber.
Dem Schlechten also, gegenüber, genau.
Also man könnte auch umgekehrt sagen, sei offen gegenüber dem Guten und dem Schönen.
Man kann es auch so positiv formulieren, ja. Aber dann muss man ja nichts verschließen. Das ist unlogisch, was du mich da gerade fragst. So, ich ziehe jetzt meine 3D-Brille an, damit ich mir jetzt Videos von Kraftwerk angucken kann oder eben von Claudia Schiffer, wobei wir ja eben gehört haben, dass es ja nur ein einziges oben ohne Foto von Claudia Schiffer gibt, nämlich das vor der Geburt ihres dritten Kindes. Ansonsten gibt es keine wirklich sinnvollen oben ohne Fotos von Claudia Schiffer. Respekt, muss man sagen. Respekt, dass diese Frau es geschafft hat. Wobei ich meine, ich hätte mal Bilder von ihr gesehen, wo man mindestens durch einen Stoff ganz klar erkennen konnte, wie ihre Brustwarzen sich dort abzeichnen. Das als Appetizer für alle Leute, die jetzt mal im Internet ordentlich recherchieren wollen, ob es Bilder von Claudia Schiffer gibt, wo man ihre Brustwarzen sehen kann.
Und wir beide kennen ja auch jemanden, der Claudia Schiffer zumindest nach eigener Aussage nach geküsst hat.
Ja, das hast du, glaube ich, in der Silvesterfolge erwähnt, oder? Oder hast du mir das
gerade gesagt? Ja, das kann sein, ja. Ja, Marco, es war mal wieder ein Traum mit dir zusammen.
Es war ein Träumchen.
Mit dir den Austausch zu führen zur Subkultur, zur Kultur und Models. Ja, ich habe sehr genossen.
Dann genieß weiter, ich genieße auch weiter. Ich gucke mir jetzt noch die Bilder an von Claudia Schiffer und ihren Freundin an.
Mit der 3D-Brille.
Und ihr schaltet nächste Woche auch wieder ein, wenn ihr wollt und wenn ihr könnt. Und wir sagen in einem hohen, wohlgesonnenen Ton tschüss.